Der Retter kommt. Mir ist heute Morgen so eingefallen, wir feiern Weihnachten wie Pippi Langstrumpf. So wie es uns gefällt. Nicht so wie es dem Herrn gefällt, sondern wie es uns gefällt. Überall Lichter, manchmal sogar zu viel des Guten. Weihnachtsmärkte mit Glühwein und gebrannten Mandeln. Stände mit weihnachtlicher Dekoration, Tannenbaumverkauf, überall Straßenzüge mit Weihnachtsbeleuchtung, im Supermarkt schon seit Monaten, ja, alle möglichen weihnachtlichen Sonderangebote und nicht zu vergessen, überall hört man Weihnachtslieder. Alle freuen sich auf Weihnachten. Ich habe neulich im Radio einen Teil eines Interviews mit einem der Vorsitzenden der Grünen gehört, Felix Banatschak, und er wurde gefragt, wie er als Atheist Weihnachten feiert. Da war ich mal richtig gespannt. Was sagt er? Weihnachtsbaum, Gänsebraten und auch der Gang in die Kirche gehören dazu. Wow, habe ich gedacht. Und ich hoffe, dass er wenigstens dort erfährt, warum wir Weihnachten feiern. Überall, wo du hinguckst, wo du hinhörst, hörst du was von Weihnachten, aber nicht von Jesus. Warum feiern wir denn Weihnachten? Wie es uns gefällt. Mit vielen Lichtern, ja, total drumherum, Trubel und so weiter. Aber manchmal habe ich so das Gefühl, wir wollen eigentlich Jesus gar nicht dabei haben. Also nicht wir als Christen, so meine ich das nicht. Aber Jesus wird irgendwie so, ja, unter ferner Liefen. Eigentlich wollen wir den gar nicht. Der könnte uns höchstens auch die Freude verderben an Weihnachten. Weil der macht es nicht so, wie wir das wollen. Aber Jesus ist nun mal der Grund, warum wir Weihnachten feiern. Der Retter ist gekommen. Darum feiern wir Weihnachten. Ja, und nicht, weil die Lichter so schön sind und weil wir Geschenke kriegen und weil wir Tannenbäume im Haus haben wollen. Aber wenn du jemanden fragst, der Retter, wovon und wovor brauchen wir eigentlich Rettung? Warum ist Jesus denn eigentlich gekommen? Damit es die Kirche gibt? Der Retter kommt? Wovon soll ich denn gerettet werden? Rund 2700 Jahre her ist es, als der Prophet Jesaja Folgendes schrieb. Jesaja 9, 1 bis 4. Das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein großes Licht. Licht strahlt auf über denen, die im Land der Todesschatten wohnen. Du weckst den Jubel, machst die Freude groß. Sie freuen sich vor dir wie in der Erntezeit. Sie jubeln wie beim Beuteverteilen. Denn wie am Tag von Midian zerbrichst du das drückende Joch, das ihnen den Rücken gebeugt, den Stock, der sie angetrieben hat. Denn jeder Stiefel, der dröhnend daherstampft, jeder Mantel, der sich in Blutlachen wälzt, wird ins Feuer geworfen und verbrannt. Ist immer noch aktuell, ne? Aber es ist noch nicht eingetroffen. Das ist eine Prophetie. Jesaja war ein Prophet und er hat fast 3000 Jahre in die Zukunft geguckt. Aber das ist leider immer noch nicht erfüllt. Wer jubelt, dass Jesus gekommen ist? Das war schon damals, als Jesus geboren wurde, war es kein Jubel, weil es hat kaum einer mitgekriegt. Und heute, habe ich eben gesagt, wie Pippi, so wie es uns gefällt, ohne Jesus. Man muss zuerst die Dunkelheit erkennen, bevor man das Licht sieht. Und frag mal heute jemanden, ob es dunkel ist in dieser Welt. Ja, du findest hier und da, ne, Ukraine-Krieg, ja, und man findet noch, aber ich doch nicht. Ich lebe doch nicht im Dunkeln. Wir haben es doch gut hier. Ich sehe das Licht, ich sehe die Dunkelheit noch nicht. Und deswegen brauche ich auch das Licht nicht. Ich mache mir lieber selber Licht an, aber das eigentliche Licht. Genau, wir machen viel Licht an, um die innere Leere und die geistliche Dunkelheit zu verstecken. Manche Häuser sehen aus wie Tannenbäume mit, also wirklich. Boah. Was habe ich, 130.000 LEDs hatte ich jetzt gehört, hat jemand. Wow. Wir feiern, was das Zeug hält und meinen, keine Rettung zu brauchen. Wir jubeln nicht dem Retter zu, höchstens den Geschenken, die wir zu Weihnachten kriegen, aber nicht dem Retter. Und das war vor 2000 Jahren, als Jesus geboren wurde, nicht anders. Wer hat Jesus zugejubelt? Die einzigen, die kamen, das waren die Hirten auf dem Feld und die drei Heiligen, oder Heiligen, ob sie heilig waren, fragt man sich, aber die drei Weisen, ja, die von weit her kamen, die Licht gesehen hatten und den neuen König begrüßen wollten. Das waren die einzigen, die Jesus zugejubelt haben. Und die Eltern, die sicherlich auch, ja. Wobei die Eltern wussten, ja doch, Maria wusste schon, wen sie da geboren hat, aber richtig begriffen haben sie es wahrscheinlich erst, als sie Jesus Gott dargebracht haben und der Prophet oder die Hanna und der, wie hieß er? Simeon, genau, Simeon, die beiden über Jesus nochmal prophezeit haben, da wurde ihnen bewusst, wer das eigentlich ist. Ja, da haben sie vielleicht gejubelt, aber ganz Israel, das Volk Israel, dass er gekommen war zu retten, wozu? Ja, sie haben sich Rettung gewünscht. Rettung von den Römern. Ja, weil sie waren unterdrückt, die Römer haben das Land besetzt und da wünschten sie Rettung, sie wollten wieder eine eigenständige Nation werden. Und hier in diesem Text, den ich eben gelesen habe, da war vom Tag von Midian die Rede. Da muss man schon ein bisschen in der Bibel gelesen haben, damit man versteht, was damit gemeint ist. Das beschreibt die Zeit, als die Midianiter über Israel geherrscht haben. Die sind jedes Jahr gekommen, haben die Ernte geklaut und haben sie unterdrückt. Sie durften keine Waffen haben und so weiter. Und jedes Mal sind sie mit Heerscharen gekommen und haben ihnen alles weggenommen, was sie zu essen hatten. So fast alles. Sie haben ja überlebt, aber mit großem Hunger. Ja? So, Midian hat sie unterdrückt. Aber Gott hat sie befreit. Das war der Tag von Midian. Da hat er das Joch, also was auf ihnen lag, dieser Druck, diese Bürde hat er weggenommen und sie waren frei. Der Retter war da. Gideon. Ja? Gideon war derjenige, der sie angeführt hat. So. Und warum hatten sie diese Not? Waren die Midianiter der Grund für diese Not? Nee, ihre Gottlosigkeit. Sie haben sich von Gott abgewandt. Sie haben Gott nicht mehr gehorcht. Sind Gott nicht mehr, haben ihm keine Opfer mehr gebracht, haben gesagt, Gott, du kannst uns guter Mann sein lassen. Wir machen das so, wie wir wollen. Und daraufhin, weil Gott sein Volk liebt und es segnen will, aber es nicht segnen kann, wenn sie von ihm sich abgewendet haben. Deswegen hat Gott den Midianitern den Raum gelassen, die Israeliten zu unterdrücken, damit sie die Dunkelheit, dieses Joch spüren und um Rettung rufen. Und als sie das gemacht haben, als sie um Rettung gerufen haben, Herr, hilf uns, wir gehen unter, da hat Gott eingegriffen und hat einen Retter geschickt. So, und das wird hiermit angesprochen, ja? Dass das Joch weggenommen wird. Da haben sie die Not erkannt. Und im Prinzip können wir das auf heute übertragen. Aber wir haben leider nicht die Not. Aber die Gottlosigkeit ist genauso. Wir haben nur noch nicht begriffen, was diese Gottlosigkeit für uns bewirkt in unserem Land. Ich meine jetzt nicht unbedingt uns als Christen, aber in unserem Land brauchen wir Rettung? Oder wenn wir Rettung brauchen, wonach suchen wir denn? Nach welchen Rettern suchen wir denn? Jedenfalls nicht da oben. Nicht, wir rufen nicht Gott an. Wir suchen nach Politikern, die, ja, die endlich mal Rettung bringen, die endlich mal sich durchsetzen können, die endlich mal das bringen, was wir brauchen. Aber wir fragen nicht nach Gott. Und dabei hat er den Retter längst geschickt. Er hat den Retter längst geschickt. Ich lese mal weiter in Jesaja 9, 5 bis 6. Denn ein Kind ist uns geboren. Ein Sohn ist uns geschenkt. Das wird der künftige Herrscher sein. Gott hat ihm seinen Namen gegeben. Wunderbarer Berater. kraftvoller Gott, Vater der Ewigkeit, Friedensfürst. Seine Macht reicht weit und sein Frieden hört nicht auf. Er regiert sein Reich auf Davids Thron. Seine Herrschaft hat für immer Bestand, denn er stützt sie durch Recht und Gerechtigkeit. Das wirkt Jahwe, der allmächtige Gott, im Eifer seiner Leidenschaft. Dieser Teil der Prophetie hat sich erfüllt. Jesus ist gekommen. Ein Kind ist uns geboren. Darum feiern wir Weihnachten. Der Retter ist gekommen. Ich weiß, er kommt nochmal wieder, weil er konnte sein Reich noch nicht aufrichten, aber er konnte es gründen. Und wir sind ein Teil seines Reiches. Wenn wir Christus angehören, sind wir Teil seines Reiches. Aber dieses Reich ist noch am Aufbau. Es ist noch nicht in Sichtbarkeit getreten. Und wenn er das zweite Mal wiederkommt, dann wird er seine Herrschaft aufrichten und dann wird sichtbar, wer der König ist. Ja, also zum Teil hat sich das erfüllt. Der Retter ist gekommen. Und so klein und so süß, wie dieses Kind auch gewesen sein mag, so manche Weihnachtslieder singen ja von diesem süßen Kleinen mit blondem Haar. Und Jesus war ein Jude, der hatte mit Sicherheit keine blonden Haare. Das ist auch so, wie es uns gefällt, ja? Pipi-Langstrumpf-Weihnachten, also Pipi-Langstrumpf-Weihnachten. So, lass uns, ja, er war Kind, weil er ist als Mensch geboren, also war er auch Baby, gar keine Frage. Aber das sollte nicht das Bild sein, was wir von Jesus haben. Seine Bestimmung war so, so viel größer. Und die Namen, die wir gerade gelesen haben, da spürt man, welche Bestimmung er hat. Wie groß Jesus eigentlich ist, immer schon, seitdem er hier ist, eingesetzt ist, hat er diese Bestimmung. Und sein Wesen und seine Aufgabe beschreibt Jesaja so, als wenn Gott selber redet. Also Gott redet über seinen Sohn. Auch das lese ich. Ich bin heute nur in Jesaja drin. Also nur das, was über Jesus gesagt worden ist. Wir haben ja noch den vierten Advent, wir warten ja noch auf Weihnachten. Und ich wollte mal einfach deutlich machen, so, es steht längst in der Bibel, 2700 Jahre vorher. Ja, also 700 Jahre bevor Christus gekommen ist, aber 2700 Jahre vor heute. Jesaja 42, 1 bis 4. Da sagt Gott über seinen Sohn, seht, das ist mein Diener. Und ich stehe zu ihm. Ich habe ihn erwählt, und ich finde Gefallen an ihm. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt. Er bringt den Völkern das Recht. Er macht kein Aufheben und schreit nicht herum. Auf der Straße hört man seine Stimme nicht. Das geknickte Rohr bricht er nicht durch. Und und den glimmenden Docht löscht er nicht aus. Ja, er bringt wirklich das Recht. Er selbst verglimmt nicht und knickt auch nicht ein, bis er das Recht auf der Erde durchgesetzt hat. Die Meeresländer warten schon auf sein Gesetz. Ich habe so gedacht, wäre das nicht schön, wenn wir das über unsere Politiker auch sagen können? Sie bringen das Recht. Sie sind zuverlässig. Sie stehen zu dem, was sie gesagt haben. Sie machen das nicht kaputt, was schon angeknickt ist. Wie häufig sagt man, ach, das ist nichts mehr wert, weg. Wer von den Politikern ist wirklich ein Diener? Sie sagen ja immer, sie sind Diener des Volkes. Aber wer ist wirklich Diener? Wer denkt nicht auch an sich selber und versucht, sein Schäfchen ins Trockene zu kriegen, während er im Amt ist? Wirkliche Diener findet man kaum noch. Wer arbeitet ganz im Stillen, ohne Ruhm zu ernten? Guck mal, wie viele Politiker immer wieder in den Talkshows zu sehen sind, immer wieder ins Rampenlicht. Natürlich sollen sie auch was sagen, müssen sie auch, aber sie wollen auch den Ruhm. Wo hat Jesus seinen Ruhm gesucht? Er ist so gut wie nicht öffentlich aufgetreten und hat sich groß hingestellt, ich bin der König der Könige. Ich bin von Gott gesandt. Das hat er, wenn, höchstens mal in einer Auseinandersetzung mit dem Pharisäern gesagt. Wer kümmert sich um die, die geknickt sind? Die, die einen Schaden haben. Wir mögen noch lieber die Helden, die gesund sind, die strahlend sind, ja, denen es richtig gut geht. Die, die psychische Probleme haben, die arm sind, ja, die zu knapsen haben, die, die geschieden sind, ja, all die, die Mangel haben, die manchmal zu Weihnachten werden sie auch hochgehoben, da werden die gepriesen, die sich um sie kümmern. Zu Weihnachten kriegen die dann Geschenke und so. Ich meine jetzt nicht unbedingt Jörg, der kümmert sich um die Kinder, das ist nochmal wieder was ganz anderes. Nein, aber ja, da wird. Aber wer kümmert sich wirklich das übrige Jahr darum? Wer kümmert sich um die Geknickten und wickelt die nicht ab, die nur noch glimmen? Ja, so wie es hier in diesem Wort steht. Und die, die sich wirklich hingeben, die sich mühen und abmühen, wie schnell sind die verbrannt? Genau, sag mal Andreas, er soll sein Mikro ausmachen. Das wäre schön. Ja, wie schnell gerade, also ich denke an all die Altenpfleger. Gestern gerade mit meinem Nachbarn gesprochen, der muss seine Eltern jetzt, weil seine Mutter ist dement und sein Vater ist 88 und der kann sich nicht mehr kümmern. Und dann habe ich ihm gesagt, du, da hilft nichts anderes, da musst du den Alten, aber da wollen wir sie nicht hinbringen. Aber da sind Leute, die sich drum kümmern und die wirklich ihr Leben geben. Und ich weiß, wie belastend das auch sein kann. Fragt mal Elke, die hat das gemacht. Ja? Wie belastend das sein kann. Und wie schnell brennt man aus dann? Und das ist ja kein Vorwurf. Die setzen sich ein, die geben wirklich auch mit ihrer ganzen Psyche, mit ihrer ganzen Seele, setzen sie sich ein. Und da gibt es so, so viele von. Auch wenn wir manchmal so ein Bild von Altenheim haben. Nein, da gibt es wirklich Leute, die sich wirklich kümmern. Und das ist schön. Und die brauchen immer wieder neue Kraft. Wir Menschen sind begrenzt. Von Jesus sagt, er verbrennt nicht. Er verbrennt nicht. Wenn er was zusagt, dann steht er dazu und setzt das durch und er bringt das Recht. Wie sehr sehen wir uns danach, dass Recht geschieht und nicht Unrecht. Auch in unserem Land, wo so viele gute Gesetze sind. Ja, und trotzdem geschieht nicht immer Recht. Ja, so, wir sehen uns nach Recht. Und wenn wir uns in der Welt umgucken, wo ist da noch Recht, wirklich Recht, nach Gottes Maßstab? Nein, kein Politiker kann sich mit Jesus messen. Keiner. Kein Mensch könnte das. Es gibt nur einen Retter, den Sohn Gottes, Jesus. Und ihn hat Gott erwählt. Ihn, niemanden anders. Jesaja 42, 5-7. So spricht Jahwe Gott, der den Himmel geschaffen und ausgespannt und die Erde und all ihr Gewächs ausgebreitet hat, der dem Volk auf ihr den Atem gab, Leben und Geist denen, die auf ihr gehen. Ich, Jahwe, ich habe dich aus Gerechtigkeit gerufen, ich fasse dich an der Hand, ich stehe dir zur Seite und rüste dich aus, ich mache dich zum Bund für das Volk und für alle Völker zum Licht, um blinde Augen zu öffnen und Gefangene aus dem Gefängnis zu holen, um alle, die im Dunkeln sitzen, aus ihrer Haft zu befreien. Ist das nicht genau das, was wir brauchen? Auch in unserem reichen Land, wo es uns so gut geht, wir brauchen das. Weil es geht nicht ums Geld, es geht nicht um Besitz, es geht nicht um Luxus, es geht um unseren Seelenfrieden. Wie sieht es in uns innen drin aus? Haben wir da das Licht? Gott hat uns längst das Angebot gemacht. Der Retter ist gekommen. Hier ist von Jesus die Rede. Ich habe dich an die Hand genommen. Ich stehe zu dir. Und ich habe dich berufen, den Blinden die Augen zu öffnen, den Gefangenen aus dem Gefängnis zu holen. Ich meine nicht die Schwerverbrecher, Aber die, die in ihren Gedanken gefangen sind, die in ihren Lügen gefangen sind, die vielleicht sogar vom Teufel gefesselt sind, diese Gefängnisse werden gemeint. Die meint der Herr hier. Nicht die, die tatsächlich berechtigterweise hinter Gittern sitzen. Die sind damit nicht gemeint. Und die, die im Dunkeln sitzen, die in Verzweiflung sind, die depressiv sind, die holt der Herr heraus. Die will er retten. Brauchen wir das? Guck mal in die Zeitung. Die Depressionen nehmen zu, immer mehr. Guck mal, versuch mal irgendwo einen Termin bei einem Psychologen zu kriegen. So ähnlich wie bei den Physiotherapeuten. Ein halbes Jahr, wenn du Glück hast. Und dann musst du auch noch einen guten haben, mit dem du dich verstehst. Es nimmt immer mehr zu. In unserer Wohlstandsgesellschaft, wo es uns so gut geht. Warum geht es uns so schlecht? Weil wir Rettung brauchen. Weil es in uns dunkel ist. Der Retter ist verschmäht. Schon damals und auch heute. Warum um alles in der Welt lehnt man ein solches Angebot, was Gott uns gemacht hat, warum lehnt man das ab? Warum will man diesen Retter nicht haben? Vielleicht deswegen, weil wir uns was anderes vorstellen? Weil wir sind so wie Pippi Langstrumpf? Ich mache das so, wie es mir gefällt. Und nicht so, wie es Gott gefällt. Deswegen wollen wir Jesus nicht haben. Weil er lässt sich nicht darauf ein, wie es uns gefällt, sondern er macht es so, wie es richtig ist. Und das ist leider nicht immer so, wie wir das haben wollen. Jesaja hat das vorausgesehen. Jesaja 53, 1-3. Wer hat denn unserer Botschaft geglaubt? Und an wem hat sich Jahwes Macht auf diese Weise gezeigt? Das, was ich eben gelesen habe. An wem hat sich diese Macht gezeigt? Wie ein kümmerlicher Spross wuchs er vor ihm auf, wie ein Trieb aus dürrem Boden. Er war weder stattlich noch schön. Er war unansehnlich und er gefiel uns nicht. Er wurde verachtet und alle mieden ihn. Er war voller Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, dessen Anblick man nicht mehr erträgt. Er wurde verabscheut. Und auch wir verachteten ihn. Auch hier ist von Jesus die Rede. Guckt mal Jesusbilder an. Irgendwo in der Kirche oder sonst wo. Immer ansehnlich, oder? Immer der Held. Manchmal auch wenn er am Kreuz dargestellt wird, auch der leidende Christus. Aber eigentlich immer ein hübscher Mann. Hier steht was anderes. Das ist die Wahrheit. Nicht so, wie es uns gefällt. Wir hätten Jesus lieber als den strahlenden Helden, den schönen Mann, ja, der alle besiegt. Aber das ist er nicht. So würden wir ihn gerne haben, Pippi Langstrumpf. Aber nein, Jesus kommt unscheinbar, verachtet, unansehnlich. Der Leidende. Das Volk Israel hat einen strahlenden Helden, einen Sieger, einer, der vorangeht und der alle mit sich zieht, erwartet. Ein Held, der die Römer rausschmeißt, mit Schwert in der Hand. Ja? Und keiner kann ihm widerstehen. Aber so ist Jesus nicht gekommen. Als der arme Wanderprediger, der nichts hatte, so ist er gekommen. Der gepredigt hat, mehr nicht. Nur um das Wort, das war sein Schwert. So wollten sie ihn nicht haben. Und so haben sie ihn abgelehnt. Nur die, die wirklich Not hatten, die zu ihm geschrien haben, Herr, hilf mir, die haben Hilfe empfangen. So. Nur wer wirklich genauer hinschaut, nur wer das aushält, Jesus anzuschauen, wie er wirklich ist, der wird entdecken, was Jesus ausmacht, wer er wirklich ist. Nur der, wer sich auf ihn einlässt, wird ihn erkennen. Und auch, was er getan hat. Jesaja 53, 4-8. Doch unsere Krankheit, er hat sie getragen. Und unsere Schmerzen, er lud sie auf sich. Wir dachten, er wäre von Gott gestraft, von ihm geschlagen und niedergebeugt. Doch man hat ihn durchbohrt wegen unserer Schuld, ihn wegen unserer Sünden gequält. Für unseren Frieden ertrug er den Schmerz. Und wir sind durch seine Striemen geheilt. Wie Schafe hatten wir uns alle verirrt. Jeder ging seinen eigenen Weg. Doch ihm lud Jahwe unsere ganze Schuld auf. Er wurde misshandelt. Doch er beugte sich und machte seinen Mund nicht auf. Wie ein Lamm, das zum Schlachten geführt wird. Wie ein Schaf, das vor den Scherern verstummt, so ertrug er alles ohne Widerspruch. Durch Bedrückung und Gericht wurde er dahingerafft. Doch wer von seinen Zeitgenossen dachte darüber nach? Man hat sein Leben auf der Erde ausgelöscht. Die Strafe für die Schuld meines Volkes traf ihn. Nicht nur seine Zeitgenossen haben nicht darüber nachgedacht. Auch heute mag man diese Botschaft nicht mehr hören. Schuld. Man redet nicht gern von Schuld, vor allen Dingen von der eigenen nicht. Man redet nicht gerne davon, dass Blut geflossen ist. Blut ist so eklig. Oh. Aber es ist sein Blut gewesen. Sein Blut. Eklig, ja. Und schlimm. Und es hat wehgetan. Es hat ihm Schmerzen gemacht. Und das alles um meinetwillen. Ich bin schuld daran. Und du? Aber er hat das freiwillig getan. Keiner hat ihn dazu gezwungen. Er hat das freiwillig getan, um mich zu retten und um dich zu retten. Um meine Schuld wegzunehmen, um meine Krankheit zu tragen. Deswegen hat er es getan. Der Retter ist da. Spüren wir, dass wir Rettung brauchen? Wir brauchen Rettung. Wir brauchen ihn. Wir haben ihn getötet. Nein, wir haben ihn nicht getötet. Wir waren damals noch nicht am Leben. Aber wir sind schuld an seinem Tod. Jesaja 53, 9 bis 12. Bei Gottlosen sollte er liegen im Tod. Doch ins Steingrab eines Reichen kam er, weil er kein Unrecht beging und kein unwahres Wort aus seinem Mund kam. Doch Jahwe wollte ihn zerschlagen. Er war es, der ihn leiden ließ. Und wenn er sein Leben als Schuldopfer eingesetzt hat, wird er leben und Nachkommen haben. Durch ihn gelingt der Plan Jahwes. Nach seiner Seelenqual sieht er das Licht und wird für sein Leiden belohnt. Durch seine Erkenntnis wird mein Diener, der Gerechte, den vielen Gerechtigkeit bringen und ihre Vergehen lädt er auf sich. Darum teile ich die vielen ihm zu und die Starken werden seine Beute sein, weil er sein Leben dem Tod preisgegeben hat und sich unter die Verbrecher rechnen ließ. Dabei war er es doch, der die Sünden der vielen trug und fürbittend für Verbrecher eintrat. Gott hat diesen Plan, von dem hier die Rede ist. Gott hat das geplant. Gott hat unsere Rettung geplant. Er wollte nicht, dass wir in der Hölle landen, im ewigen Tod, getrennt von Gott. Er wollte uns retten, herausretten. Und deswegen hat er Jesus in den Tod geschickt. Er wollte das. Warum? Um uns zu retten. Deswegen wollte er das, nicht um seinen Sohn leiden zu sehen. Er wollte das, um uns zu retten. Und vor 2700 Jahren hat Gott diesen Plan öffentlich gemacht. Das steht seitdem in der Bibel drin. Und für alle lesbar. Jesus, der Sohn Gottes, sollte als Mensch die Strafe für die Sünde und die schlimmen Konsequenzen der Sünde leiden. Sünde ist das eine, aber die Konsequenzen der Sünde, da leiden wir immer noch drunter. Jeder von uns muss sterben eines Tages. Das ist eine Konsequenz der Sünde, dass wir uns von Gott abgewandt haben. Gott hat uns eigentlich versprochen und eigentlich so gedacht, dass wir ewig leben. Das war sein Plan. Und wir haben ihn zunichte gemacht, weil wir es so machen wollten, wie wir wollten und nicht wie er wollte. Aber Gott in seiner Gnade hat Jesus geschickt. Er ist gestorben. Und damit, als Jesus gestorben ist, war das Urteil über Sünde und Krankheit vollzogen. Sünde und Krankheit hat immer eine Konsequenz, hat immer eine Strafe, zieht Strafe nach sich. Und die Strafe war, dass jemand stirbt dafür. Und das hat Jesus getan. Und da Jesus selbst ohne jede Schuld war, auch das steht hier drin, ohne jede Schuld, er hat nie Unwahrheit gesagt, er hat nie gelogen, er hat nie etwas Falsches getan. Deswegen hat Gott ihn wieder auferweckt. Und er lebt. Und das weist ihn als Retter aus. Er ist der Erste, der aus dem Tod wieder auferstanden ist und ewig lebt. Das weist ihn als den Retter aus. Wenn wir uns an ihn anschließen, dann haben wir genau dasselbe, nämlich ewiges Leben. Aber wir müssen ihn als Retter annehmen. Wir müssen erkennen, wer er wirklich ist. Wer sich von Jesus retten lässt, gehört bis in Ewigkeit zu Gott. Und er lebt im Licht, weil Jesus ist das Licht. Dann brauchst du keine 130.000 LEDs mehr am Haus anbringen, um Licht zu haben, sondern das Licht ist in dir. Ich meine, du darfst trotzdem ein bisschen Licht anmachen, so Weihnachten. Wir dürfen auch die Geburt Jesu feiern, das ist ja gar nicht die Sache. Aber wir sollen die Geburt von Jesus feiern und nicht nur Weihnachten. Das ist die eigentliche Botschaft von Weihnachten. Der Retter ist da. Der Retter ist da. Der Retter von Sünd und Tod, von Sünde und Tod, von meiner Schuld, der Retter ist da. Aber von Jahr zu Jahr merke ich, dass es darum nicht mehr geht, wie ich zu Anfang schon gesagt habe. Und wir, indem wir Jesus ausgrenzen, töten wir ihn. Wir töten ihn wieder. Auch wenn wir ihn nicht ans Kreuz nageln, weil er ist als Mensch nicht mehr hier, aber wir töten ihn. Ich möchte nicht wissen, wie Jesus sich fühlen würde, wenn er jetzt kommen würde und gucken würde auf den Weihnachtsmärkten und vielleicht auch zu Hause. Ja? Wie traurig würde Jesus sein? Wo bin ich da noch? Wir feiern meinen Geburtstag und ich bin nicht da. Stell dir das mal vor, du feierst Geburtstag, lädst ganz viele Leute ein. Und die kümmern sich überhaupt nicht um dich. Du bist egal. Die feiern, machen ordentlich Remi-Demi. Aber du bist egal. Jesus ist gekommen und das Angebot, das sollte eigentlich auch mal Weihnachten bedeuten. Wir feiern den Retter. Das Angebot, Jesus ist gekommen, dich zu erlösen. Das wollen wir feiern. Und das Angebot gilt immer noch. Und Jesus wartet auf die, die ehrlich sind, die aufrichtig sind, die sagen, ich brauche Rettung. Wenn du sagst, ich brauche keine Rettung, ja, dann brauchst du auch nicht zu Jesus gehen. Dann wirst du auch keine Rettung finden. Aber wenn du sagst, ich brauche das, dann darfst du zu Jesus kommen. Er bietet dir das immer noch an. Gehörst du dazu, dass du sagst, ich brauche Rettung? Gehörst du dazu? Glaubst du, was Jesus hier sagt, was Gott hier sagt, was ich vorgelesen habe, was vor 2700 Jahren geschrieben worden ist? Glaubst du das? Dann lass dir die Rettung nicht entgehen. Ergreif sie. Mach es fest. Jesus bietet dir die Hand. Greif sie und nimm es in Anspruch. Und lass uns als Gerettete leben dann. Lass uns als Gerettete leben und mit diesem Bewusstsein, ja, die Sünde ist weg, weil Jesus hat sie getragen. Er ist dafür gestorben, ein für alle Mal. Und selbst wenn ich mal wieder welche habe, ich bringe sie ihm und ich bin wieder frei. Ich lebe als Geretteter, ich lebe als Licht in dieser Welt. Und als der, der weiß, warum Jesus gekommen ist. Er weiß, warum wir Weihnachten feiern. Bitte feiert Weihnachten nicht wie Pippi Langstrumpf, sondern feiert das, indem wir Jesus preisen und Jesus verkündigen, wo immer wir auch sind. Amen.